Kurz vor der Europawahl am 9. Juni gerät der Wahlkampf der AfD in Deutschland in Turbulenzen.
Die rechte EU-Parlamentfraktion Identität und Demokratie hat die neuen deutschen AfD-Abgeordneten mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen.
Die Rechtsaußenparteien, mit denen die AfD bisher im Europaparlament saß, beenden die Zusammenarbeit. Und zwar, weil der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah nicht nur unter Spionageverdacht steht, sondern auch in einem Interview die nationalsozialistische SS relativiert hat.
Keine Sorge, wir haben uns diese Woche nicht im Land geirrt. Denn es gibt eine Partei im EU-Parlament, die nach wie vor zur AfD hält.
Die FPÖ, so würde ich das interpretieren, ist da offensichtlich am falschen Fuß erwischt worden, vor allem Wilimski. Er hat in den vergangenen Monaten ganz stark das Bündnis mit der AfD verstärkt.
Harald Wilimski, EU-Spitzenkandidat der rechtspopulistischen FPÖ, will an der Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland in Straßburg festhalten.
Jeder fragt sich, warum das eigentlich passiert, weil man würde zunächst mal sagen, das widerspricht eigentlich den Versuchen der FPÖ, seit 10 Jahren im Europäischen Parlament endlich Boden unter die Füße zu kriegen.
Während selbst Rechtspopulisten in Europa die AfD fallen lassen, wegen Spionageverdachts und NS-Relativierung, geht Harald Wilimski den gegensätzlichen Weg.
Ich halte die AfD für eine mutige Partei, eine Partei, die vom Deep State in Deutschland massiv bekämpft wird, ja, mit allen möglichen, wir kennen das aus Österreich, wie die FPÖ noch nicht so stark war, mit allen möglichen Unterstellungen.
Wer ist der Mann, der offenbar um jeden Preis an der AfD festhalten will?
Harald Wilimski ist bekannt geworden als Straches Mann fürs Grobe. Und das ist auch genau das, was er irgendwie körperlich ausstrahlt.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf den Europaspitzenkandidaten der FPÖ, Harald Wilimski. Wir zeigen seinen Weg ins Europaparlament und wie er dort in der AfD eine gleichgesinnte Partnerin findet. Und wir fragen, ob die Freundschaft zur AfD für die FPÖ noch zum Verhängnis wird.
In diesem Superwahljahr heißt es, eine großartige Europawahl zu schlagen, um diese von der Leyen und Co. mit einem Tritt in den Allerwertesten aus ihren Ämtern herauszujagen. Nummer 1.
Harald Wilimski ist in Österreich gerade kaum zu übersehen. Auf Wahlplakaten, in TV-Duellen, überall blickt einem dieser hochgewachsene Mann mit dunklem, kurzgeschorenem Haar entgegen.
Er hat immer so ein sarkastisches oder manche würden sagen leicht zynisches Lächeln auf den Lippen.
Das ist Petra Stoiber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Und als Innenpolitikredakteurin beobachtet sie Harald Wilimski schon seit Jahren.
Er hat eine manchmal eher fahrige Art zu sprechen und sich zu bewegen.
Harald Wilimski ist heute 57 Jahre alt. Er ist Wiener und wächst im Bezirk Favoriten auf, einem typischen Arbeiterbezirk, in dem auch viele Migrantinnen und Migranten leben.
Nach allem, was wir wissen, war Wilimskis Kindheit wohl ziemlich herausfordernd.
Sein Vater hat sich also nie für ihn und die Familie interessiert. Er wuchs bei seiner Mutter, einer Krankenschwester und seinem Stiefvater auf.
Als Harald Wilimski gerade erst 16 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter.
Und in der Folge ist die Jugend dann noch schlimmer geworden, als sie möglicherweise vorher schon war.
Nach dem Tod der Mutter kümmert sich auch der Stiefvater nicht mehr wirklich um den Teenager. Harald Wilimski ist quasi auf sich selbst gestellt.
Er hat gerade noch den Großvater gehabt, der ihm ab und zu ein bisschen Geld zugesteckt hat. Und er hat selber mal erzählt, dass er 2 Winter lang einfach ohne Heizung verbracht hat und immer ins Dorotheum gegangen ist, um alles Mögliche zu verpfänden, was zu verpfänden war.
Es sind wohl auch diese schwierigen Erfahrungen aus der Kindheit, die Harald Wilimski dann später zu den Rechtspopulisten führen.
Ich glaube, dass sich vieles erklärt, auch aus diesen wirklich harten Jugendjahren, aus denen sich Wilimski, und das muss man auch wirklich neidlos anerkennen, wirklich hart hinaufgearbeitet hat.
Denn wider aller Umstände schafft Wilimski den Abschluss an einer renommierten Wiener Handelsakademie. Zwar gilt er in der Schule als Außenseiter, aber er hat schon damals ein rhetorisches Talent, mit dem er andere Menschen überzeugen kann. Mit 17 Jahren wird Wilimski sogar Schulsprecher.
Und er hat aber dann offenbar schon immer wieder so Figuren gesucht, Menschen gesucht, Männer gesucht, an denen er sich orientieren konnte. Und an der Handelsakademie gab es einen Professor für Staatskunde, Herbert Fritz hieß der, und der hatte rechtsextreme Kontakte.
Der österreichische Rechtsextremist Herbert F. ist wieder in Freiheit. F. reiste im Frühjahr 2023 trotz einer Reisewarnung nach Afghanistan, um zu beweisen, dass es sich um ein sicheres Land handle und dass Flüchtlinge dorthin abgeschoben werden könnten.
Bei dieser Reise wird Herbert Fritz dann von den Taliban gefangen genommen. Der Vorfall ging auch international durch die Medien. Mittlerweile ist er wieder frei. Fritz gerät jedenfalls schon zu Wilimskis Schulzeiten ins Visier der Behörden. Wilimski wird ihn später als einen extrem klasse Menschen und einen hochinteressanten Burschen bezeichnen.
Ganz eindeutig rechts ist Wilimski zu Schulzeiten aber noch nicht positioniert. Er interessiert sich auch für Themen, die eher der Linken zuzuschreiben sind. Zum Beispiel nimmt er an der Besetzung der Hainburger Au teil. Da protestieren im Dezember 1983 Umweltaktivistinnen und Aktivisten gegen den geplanten Bau eines Kraftwerks. Und Wilimski verbringt damals sogar Weihnachten in Hainburg.
Nach der Matura, in Deutschland das Abi, beginnt Wilimski ein Wirtschaftsstudium. Das bricht er allerdings ab und macht stattdessen einen Lehrgang für Öffentlichkeitsarbeit.
Und von dort aus hat er dann einen Job bekommen beim Kuratorium für Verkehrssicherheit und ist dort auf eine Arbeitskollegin getroffen, die Verbindungen zur FPÖ hatte. Und von dort ist dann sein Weg in die FPÖ ziemlich schnurstracks hineingegangen.
In der FPÖ findet Wilimski wieder eine Figur, die ihm als Vorbild dient.
Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind inländerfreundlich.
Ein riesiges Vorbild war Jörg Haider, der damals in den 80er Jahren gerade seinen Aufstieg in der Partei gemacht hat.
1991, Wilimski ist da gerade mal 25 Jahre alt, wird er Pressereferent für den Freiheitlichen Parlamentsclub.
Ein paar Jahre später wechselt Harald Wilimski dann in die Wiener Landespartei. Er trifft dort auf einen jungen Zahntechniker, der ungefähr zur selben Zeit wie Wilimski bei den Freiheitlichen andockt. Sein Name? Heinz-Christian Strache. Die beiden verstehen sich ziemlich gut.
Ähnlich wie Strache macht sich Wilimski kurzzeitig als Bezirkspolitiker einen Namen. Er übernimmt die FPÖ im 6. Wiener Bezirk, Maria Hilf, und gilt dort als überraschend liberal, jedenfalls für FPÖ-Verhältnisse.
Im Jahr 2004 kommt es dann zu einem entscheidenden Moment für den Verlauf von Wilimskis politischer Karriere. Heinz-Christian Strache übernimmt die Wiener FPÖ und Wilimski folgt ihm, Karrieresprung inklusive. Er wird Landesparteisekretär.
Und damit beginnt auch diese enge Verbindung zu HC Strache. Da legt er alles, was noch sozusagen an ihm als liberal gegolten hat, ab und er fällt dann auf durch ganz arge Grenzüberschreitungen verbaler Natur.
Wilimski gilt bald als Straches Mann fürs Grobe. Bei öffentlichen Auftritten des Wiener Parteichefs heizt Wilimski das Publikum für Strache an.
Er spricht von einer Minuszuwanderung zum Beispiel. Das war das Erste, womit er politisch wirklich massiv auch über die Grenzen Österreichs hinaus aufgefallen ist. Also da hat er dann gemeint, es sollten mehr Leute mit Migrationshintergrund abgeschoben werden, als in Österreich ankommen. Also es sollte sozusagen eine Negativbilanz in Sachen Migration entstehen.
2005 kommt es innerhalb der FPÖ zum Zerwürfnis mit Wilimskis einstigem Vorbild, dem Urgestein Jörg Haider. Haider verlässt die Partei und Strache wird der neue Chef. An seiner Seite steht nun als Generalsekretär auf Bundesebene Harald Wilimski.
Der Generalsekretär ist natürlich eine wichtige Position, wo die Partei nach außen vertreten wird.
Sie hören hier unseren Kollegen Fabian Schmidt, leitender Redakteur investigativ beim Standard. Als Generalsekretär wird Wilimski, neben dem Parteichef, die FPÖ die nächsten 14 Jahre lang nach außen repräsentieren.
Generalsekretäre repräsentieren die Partei einerseits nach außen und sind immer ein bisschen forscher und aggressiver als jetzt die Parteiobleute an sich in den allermeisten Fällen.
Das macht sich auch bei öffentlichen Auftritten von Harald Wilimski bemerkbar, sagt unsere Kollegin Petra Stöber.
Ich kann mich erinnern, ich habe beim letzten EU-Wahlkampf mal eine Podiumsdiskussion mit ihm moderiert und da saß er neben mir und hat halt seine Thesen von sich gegeben und im Laufe der Diskussion ist er immer emotionaler geworden und hat mit dem Fuß auf der Bühne aufgestrampft, so dass die ganze Bühne vibriert hat. Also das ist so ein, positiv formuliert würde man sagen, dass der so zerspringt vor Energie. Man könnte auch sagen, er wirkt wie jemand, der sich leicht und schnell erregen kann.
Es gibt auch eine ganze Reihe an skurrilen Vorfällen, mit denen Harald Wilimski für Aufsehen sorgt.
Ich glaube, eingebrannt in das Gedächtnis vieler, vor allem politikinteressierter Österreicherinnen und Österreicher, hat sich natürlich der Selbstversuch von Harald Wilimski mit einem Polizeitaser, wo er quasi beweisen wollte, dass der Taser eh nicht so schlimm sei und er den dann vor laufenden Kameras an sich selber ausprobiert hat.
Sind alle bereit? Taser, Taser!
Ja. 50.000 Volt lässt sich Wilimski durch den Körper jagen und bricht dann, erwartungsgemäß, zusammen.
Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
In den ersten 5 Sekunden, dass es doch ein bisschen mehr an Schmerz zufügt, als ich eigentlich im Vorfeld gedacht habe.
Ein unvergesslicher Auftritt, den die Tageszeitung Kurier damals festgehalten hat.
Ich glaube, das bleibt als Kuriosität in aller Ewigkeit erhalten, was österreichische Politik betrifft. Und dann ist Wilimski natürlich immer mit einer gewissen Grobheit aufgefallen und auch mit dem Überschreiten von Linien, was den Umgang mit politischen Mitbewerbern angeht.
Über den damaligen Kommissionspräsidenten der EU, Jean-Claude Juncker, verbreitet Wilimski zum Beispiel, dass der ein Alkoholproblem hätte, weil Juncker wegen einer Ischiasverletzung Probleme beim Gehen hatte.
Ein anderes Mal bedroht Wilimski den ORF-Moderator Armin Wolf in einem TV-Interview. Da geht es um einen antisemitischen Flyer eines FPÖ-Jugendverbandes.
Wo quasi wieder einmal eine angeblich einheimische Familie gegen eine ausländische Familie ausgespielt wird, bildlich in Cartoon-Form. Und die Zuwanderer haben lange Haken, Nase, Bart, Buckel. Und das hat viele erinnert an antisemitische Darstellungen, zum Beispiel während der NS-Zeit.
Armin Wolf spricht Wilimski im Interview auf den Flyer an.
Dieses Poster, das Sie da jetzt gleich sehen, das ist auf der Website der Freiheitlichen Jugend Steiermark heute. Finden Sie das in Ordnung?
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Da hat Wilimski tatsächlich dann nicht nur zur Sache Stellung genommen und das dementiert, sondern quasi auf der nächsten Ebene den ORF angegriffen und auch eigentlich Armin Wolf im Interview durchaus gedroht, also gesagt, das ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Und dann ist da noch die Spesenaffäre der FPÖ, über die haben wir auch schon öfters hier im Podcast gesprochen. Grob zusammengefasst geht es da um veruntreute Parteigelder. Und auch Harald Wilimski wird als Beschuldigter geführt.
Da wird ihm vorgeworfen, dass er sich private Rechnungen bezahlen hat lassen durch Parteigelder, zum Beispiel rein privat genutzte Mobilfunkdienstleistungen werden da ausgeführt oder auch andere Kostenbeiträge etc.
Es läuft deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen Harald Wilimski. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Im Jahr 2014 klettert Wilimski die Karriereleiter weiter hoch. Zusätzlich zu seinem Posten als Generalsekretär wird er überraschend Spitzenkandidat der FPÖ bei der Europawahl.
Ich will ein Stück weitergehen. Ich will den Kampf, den wir gemeinsam in Österreich führen, jetzt auf die internationale Ebene holen.
Es ist damals etwas Ähnliches passiert, vor 10 Jahren wie heute, mit dem AfD-Mann Maximilian Krah, der ja Spitzenkandidat in Deutschland war.
Das ist unser Kollege Thomas Mayer. Er berichtet seit Jahren für den Standard über Europapolitik und das Parlament in Straßburg.
Spitzenkandidat, auch wenn man das damals noch nicht so genannt hat, war 2014 Andreas Mölzer, ein Urgestein der FPÖ noch aus Jörg Haiders Zeiten. Er war damals der einzige Abgeordnete der Freiheitlichen Partei und auch schon ein Drahtzieher im rechten Lager quer durch Europa.
Doch ähnlich wie heute beim AfD-Mann Maximilian Krah, über den wir gleich noch sprechen, kommt es kurz vor der Wahl bei Andreas Mölzer gleich zu mehreren Ausfällen.
Zum einen hatte er den damals noch jüngeren, aber schon berühmten österreichischen Fußballer David Alaba verhöhnt, indem er gesagt hat, die Wiener sind jetzt neuerdings pechrabenschwarz und so weiter. Also er hat die Tatsache, dass er Eltern hat aus Afrika und aus Asien, hat er rassistisch ausgewalzt.
Und dann sorgt Andreas Mölzer mit einer unsäglichen Aussage über die Europäische Union für Empörung.
Er hat sie mit Nazis verglichen und im aufkommenden Problem mit der Migration hat er plötzlich von der Europäischen Union als Negerkonglomerat gesprochen, wortwörtlich. Da gab es dann natürlich eine riesige Aufregung.
Heinz-Christian Strache, damals noch Parteichef, distanziert sich kurz vor der Europawahl von Andreas Mölzer.
Und Mölzer muss der Spitzenkandidat abgelöst werden. Das geschah eben durch Harald Wilimski.
Wilimski nimmt ab da also für die FPÖ eine Doppelrolle ein. In Straßburg und in Wien. Bei der Europawahl 2014 holt er mehr als 19% für die Freiheitlichen ein. Damals ein gutes Ergebnis. Innerhalb der Partei zementiert er damit seine Position.
2014 ist das Jahr, in dem die Euro-Krise gerade so zu Ende gegangen ist. In Deutschland gibt es seit wenigen Monaten die AfD, die damals noch vor allem aus Professoren besteht und hauptsächlich gegen die Europäische Währungsunion ist. Sie tritt anfangs eher gemäßigt auf. Anders als die FPÖ, die unter Harald Wilimski in diesen Jahren einen radikalen Anti-Europa-Kurs fährt.
Die FPÖ ist voll aufgesprungen auf das Thema Migration, das hat sich damals schon abgezeichnet. Und sie war gegen den Euro. Und sie hat mit anderen rechten Delegationen im Europäischen Parlament Allianzen gesucht, gegen die gemeinsame Agrarpolitik zum Beispiel, gegen die Vergemeinschaftung in vielen Bereichen, die über die Wirtschaft hinausgehen.
Wilimski rückt dann kurzzeitig wieder von dem harten Konfrontationskurs ab. Nämlich 2017, als die FPÖ in Österreich unter Heinz-Christian Strache eine Koalition mit der Volkspartei eingeht.
Und plötzlich war die FPÖ-Delegation in Straßburg, die immer stramm antieuropäisch aufgetreten ist, Regierungspartei. Das heißt, Wilimski hat damals versucht, die FPÖ als eine zwar EU-kritische, aber doch konstruktive regierende Partei zu positionieren.
Lange hält diese konstruktive Position allerdings nicht. Die Regierung mit der Volkspartei zerbricht zwei Jahre später bekanntlich an der Ibiza-Affäre.
Das ist dann auch das Ende der politischen Karriere von Heinz-Christian Strache. Für Wilimski ist es ein Scheideweg. Er distanziert sich von seinem langjährigen Weggefährten.
Also er war immer gut darin zu sehen, in welche Richtung der Zeiger der Mächtigen ausschlägt und auf diese Seite hat er sich dann geschlagen. Was aber ganz klar ist, wenn du so eine Aufsteigerbiografie hast, wo schon klar ist, das ist der Weg, den wollte er gehen und das macht einen Teil auch seines ökonomischen Erfolges letztlich aus und seiner Bedeutung, das willst du halt nicht verlieren.
Die Freiheitliche Partei kehrt nach Ende der Regierungsverantwortung wieder zurück zu ihrem strengen antieuropäischen Kurs. Was zeigt, dass Harald Wilimski in seinen Positionen durchaus wandelbar ist.
Zum anderen ist er ein hervorragender Netzwerker innerhalb der europäischen Rechten. Er knüpft früh Kontakte zu Marine Le Pen in Frankreich, zu Matteo Salvini, der damals in Italien die extreme Rechte anführt, oder auch zur Partei von Wladimir Putin, Einiges Russland.
Mit der schließt die FPÖ im Jahr 2016 sogar einen Freundschaftsvertrag ab. Harald Wilimski persönlich reist mit mehreren Männern der FPÖ-Spitze nach Moskau, um diesen Vertrag zu unterzeichnen.
Das ist einmal ein ganz klarer Hinweis, wie sehr man sich füreinander interessiert hat. Auf der europäischen Ebene war es so, dass diese Partei, diese Putin-nahe Partei, auch eingeladen wurde auf viele rechte Kongresse. Die sind da aufgetreten. Also auch neben Salvini und der FPÖ und Strache und Le Pen und so weiter waren die da immer sehr willkommen.
Und mittendrin Harald Wilimski.
Wilimski hat 2014, 2015 sehr rasch erkannt, mit welchen Kräften und welchen Personen er sich im Europäischen Parlament zusammentun muss, um zu einem stärkeren Auftreten insgesamt gemeinsam zu kommen.
Um zu verstehen, warum sich Harald Wilimski so sehr um die Nähe zu anderen Parteien bemüht, muss man eine Sache über die Europäische Union wissen. Im Europäischen Parlament sitzen insgesamt fast 200 Einzelparteien aus den 27 Mitgliedstaaten. Allein haben diese Parteien kaum Einfluss. Deshalb schließen sich die meisten im EU-Parlament zu übergeordneten Fraktionen zusammen.
Weil man dann erstens mehr Geld bekommt, zweitens mehr Mitarbeiter bekommt Und drittens, weil man mehr Redezeit im Plenum bekommt und auch bei der Besetzung von Ausschüssen natürlich stärker berücksichtigt wird. Und deswegen versuchen alle, starke und möglichst große Fraktionen zu bilden.
Insgesamt gibt es nur 7 Fraktionen im EU-Parlament. Dazu zählen zum Beispiel die Grünen, die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten.
Den Parteien am äußersten rechten Rand dagegen ist es über die Jahre nicht gelungen, eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Es gab zwar immer mal wieder Versuche, zum Beispiel Ende der 80er Jahre oder später dann im Jahr 2007. Aber die jeweiligen Rechtsaußenbündnisse im EU-Parlament haben sich sofort wieder intern verkracht und dann aufgelöst.
Das ist auch nicht untypisch im rechten Lager. Das sind ja extreme Nationalisten. Und sowas wie eine nationalistische Internationale ist natürlich ein Widerspruch in sich. Und das erklärt auch, warum die sich immer wieder zerstreiten und immer wieder zerfallen.
Erst im Jahr 2015, also kurz nachdem Harald Wilimski für die FPÖ nach Straßburg zieht, gründet sich dann wieder eine Rechtsaußenfraktion im EU-Parlament. Und die wird tatsächlich Bestand haben. Eine Fraktion mit einem gemeinsamen Nenner. Sie lehnt die Europäische Union ab.
Damals war Marine Le Pen noch nicht Präsidentschaftskandidatin in Frankreich und auf einem strammen Anti-EU-Kurs. Sie wollte den Euro abschaffen, die Agrarpolitik abschaffen, Frankreich im Prinzip aus der Europäischen Union herauslösen. In Italien war die Lega sehr stark. Von Giorgia Meloni und Fratelli war noch keine Rede. Die ursprüngliche Lega Nord, eine Separatistenpartei, wurde geführt von Matteo Salvini, so wie Le Pen, so wie Wilimski und Strache, stramm antieuropäisch.
Mit dabei ist auch Geert Wilders aus den Niederlanden, der damals den Nexit für sein Land fordert, also den Austritt der Niederlanden aus der EU.
Diese 4 waren es, die im Jahr 2015 zum ersten Mal, muss man sagen, eine relativ starke und stabile rechte, rechtspopulistische oder wie die meisten sagen, extrem rechte Fraktion, das Europa der Nationen und der Freiheit, gegründet haben. Aus heutiger Sicht muss man sagen, die war relativ klein mit 36 Abgeordneten.
Ein Großteil der Abgeordneten kommt damals aus Frankreich. Marine Le Pen gibt den Ton an. Die FPÖ hat 3 Mandatare.
Und Wilimski, das ist wichtig, war sozusagen immer dabei im Zentrum, ganz eng angelehnt zunächst mal an Le Pen.
Die Fraktion Europa der Nationen hält erstmal eine ganze Legislaturperiode durch, was vor dem Hintergrund der früheren Erfahrung ja doch fast überraschend ist. Und schließlich stößt dann noch eine Partei dazu.
Es gab also Bestrebungen, stark unterstützt von der FPÖ und Wilimski, dass man die AfD ins Boot holt. Und genau das ist im Jahr 2019 nach den Wahlen dann passiert.
Die AfD wandelt sich in den Jahren nach ihrer Gründung immer stärker von der euroskeptischen Professorenpartei zu einer Partei mit rechtsextremen Tendenzen. In vielen Punkten nähert sie sich den Positionen der FPÖ an. Die freundliche Haltung zu Russland, die Nähe zu rechtsextremen Gruppen wie den Identitären. Und in beiden Parteien gibt es starke Verbindungen zu deutschnationalen Burschenschaften.
Bereits 2016 tritt der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gemeinsam mit der damaligen AfD-Frontfrau Frauke Petri auf. Und 2019 trägt Wilimski dazu bei, dass die AfD in der gemeinsamen europäischen Rechtsaußenfraktion landet.
Und ich glaube, dass sowohl diese Freiheitliche Partei in Österreich wie auch die Alternative für Deutschland Schlüsselrollen spielen wird bei einem Reformprozess für dieses gemeinsame Haus Europa.
Die Fraktion gibt sich nach der Wahl auch einen neuen Namen. Identität und Demokratie, kurz ID-Fraktion. Aber auch mit der AfD an Bord und obwohl die rechtspopulistischen Kräfte in diesen Jahren auf nationaler Ebene immer stärker werden, die ID-Fraktion wird im Parlament nie so groß und mächtig wie zum Beispiel die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten.
Das liegt daran, dass es im EU-Parlament noch ein zweites rechtes Bündnis gibt. Eine nationalkonservative Fraktion.
Heute ist die geführt von der polnischen PiS, gemeinsam mit Abgeordneten aus Tschechien. Und die muss man unterscheiden, weil die sind nicht rechtsextrem und per se sozusagen antieuropäisch, so radikal, wie das die Löpinisten bzw. die FPÖ war, sondern das sind vor allem aus Osteuropa nationalistische Parteien.
Zu der Fraktion Europäische Konservative und Reformer, wie sie sich nennt, gehören auch die spanische Vox, die Schwedendemokraten oder die italienischen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni.
Und was diese Parteien in allererster Linie von der FPÖ oder der AfD unterscheidet, das ist ihre Haltung zu Russland.
Da teilt sich sozusagen das rechte Lager im Europäischen Parlament wie das Rote Meer. Diese Parteien und diese Abgeordneten wollen mit der Putin-Freundlichkeit einer FPÖ oder einer AfD absolut nichts zu tun haben. Und deswegen ist es auch nie gelungen bis zum heutigen Tag, dass man alle diese Rechten zu einer Großfraktion vereinigt.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Während Harald Wilimski im Europaparlament seit 2019 mit den Abgeordneten der AfD zusammenarbeitet, rücken die beiden Parteien auch sonst immer enger zusammen.
Die AfD ist mit der FPÖ in großer Freundschaft verbunden. Und für mich ist das eine ganz große Ehre, heute in Wien zu sein.
Das sagt Alice Weidel, Chefin der AfD, im September 2023 bei einem Besuch in Wien. Immer wieder betont man bei der AfD, dass man die FPÖ als Vorbild sieht. Immerhin ist die Schwesterpartei nicht nur deutlich älter, sondern auch erfolgreicher als die AfD in Deutschland und hat schon mehrfach auf Bundesebene mitregiert.
Und Sie sehen, wir haben hier sehr, sehr viele gemeinsame Themen. Das ist unser gemeinsamer politischer Kampf für Freiheit, für Heimat und für Demokratie.
Hier hören Sie Herbert Kickl bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Alice Weidel. Die strikte Antimigrationspolitik, die Ablehnung der Russland-Sanktionen, die Relativierung der deutschen NS-Vergangenheit. Inhaltlich trennt die beiden Parteien heute noch kaum etwas.
Im März dieses Jahres findet im Europäischen Parlament eine gemeinsame Veranstaltung von FPÖ und AfD statt.
Die FPÖ hat die Crème de la Crème der rechtspopulistischen und extrem rechten Publizistik aus Österreich eingeladen, die dann groß berichtet haben. Da gibt es sozusagen auch belegbare Fakten, wo man sagen kann, der FPÖ war die Nähe zur AfD in dieser Phase offenbar wichtiger als die Vorsicht, dass man in der Nähe der französischen Le Penisten bleiben kann. Das finde ich persönlich eine ganz spannende Entwicklung.
Denn zwischen dem französischen Rassemblement National und der AfD kriselt es in dieser Zeit bereits. Marie Le Pen, die gerne Frankreichs nächste Präsidentin werden will, ist sichtbar bemüht, sich von den radikalen Kräften in Europa abzugrenzen.
Als Anfang des Jahres die Rechercheplattform Korrektiv über ein Treffen von AfD-Politikern in Potsdam berichtet, in dem Pläne zur Vertreibung von Migrantinnen und Migranten besprochen werden, da verlangt Marine Le Pen prompt von AfD-Chefin Alice Weidel, sich davon zu distanzieren.
Harald Wilimski dagegen setzt im EU-Wahlkampf ganz stark auf das Bündnis mit der AfD. Er lädt den EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah nach Wien ein, tritt mit ihm gemeinsam auf.
Doch einige Wochen vor der Wahl werden schwere Vorwürfe gegen Maximilian Krah öffentlich.
Der wegen Spionageverdachts für China festgenommene Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Krah sitzt in Untersuchungshaft.
Einer seiner engsten Mitarbeiter wird verhaftet, weil er für China spioniert haben soll. Auch gegen Krah selbst wird ermittelt, wegen Spionage für Russland und für China.
Doch Harald Wilimski will kein schlechtes Wort über den engen Freund aus Deutschland verlieren.
Ich halte die AfD für eine mutige Partei, eine Partei, die vom Deep State in Deutschland massiv bekämpft wird. Ja, mit allen möglichen, wir kennen das aus Österreich, wie die FPÖ noch nicht so stark war, mit allen möglichen Unterstellungen.
Er ist nicht abgerückt. Wilimski hat noch vor wenigen Wochen gesagt, das sei alles eine Kampagne der politischen Gegner, typisch. Es sei nichts dran an den Vorwürfen und hat sozusagen exemplarisch und demonstrativ sich an die Seite von Krah und der AfD gestellt.
Ende Mai folgt dann der nächste Eklat. In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica verharmlost Maximilian Krah die nationalsozialistische Schutzstaffel SS. Seine genauen Worte:
Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell.
Diese Relativierung ist sogar den Partnern der AfD im Europaparlament zu viel.
Die rechte EU-Parlamentsfraktion Identität und Demokratie hat die neun deutschen AfD-Abgeordneten mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen.
Zunächst ist es Marine Le Pen vom Rassemblement National in Frankreich, die bekannt gibt, dass sie die Zusammenarbeit mit der AfD aufkündigt.
In Frankreich braucht man mit einem Lob für SS-Männer nicht kommen. Da hat man schon verloren. Deswegen ist es ja kein Zufall, dass die Aussagen von Maximilian Krah, dass man nicht alle SSler pauschal verurteilen sollte, dass das zu diesem Bruch geführt hat und zu so einer Aufregung geführt hat. Warum? Die SS ist, das wissen wir seit den Nürnberger Prozessen, als verbrecherische Organisation und zwar gesamthaft eingestuft und da gibt es nichts zu relativieren.
Unser Kollege Thomas Mayer glaubt allerdings, dass der Rauswurf nicht nur historische Gründe hat.
Le Pen hat diesen Schritt mit Sicherheit gesetzt, weil sie schon an die Präsidentenwahlen in Frankreich im Jahr 2027 denkt. Sie wollte hier, glaube ich, ganz gezielt, ganz bewusst ein lautes, überall sichtbares Zeichen setzen, nämlich wir wollen mit diesen deutschen Nationalisten, mit diesen Rassisten nichts zu tun haben.
Kurz darauf wird die AfD dann aus der gesamten ID-Fraktion im Europaparlament ausgeschlossen. Fast alle Parteien im Bündnis stimmen für den Rauswurf. Die italienische Lega, der flämische VB, die dänische Volkspartei und die tschechische SPD. Nur zwei Parteien stimmen dagegen. Ein Abgeordneter der estnischen EKRE und alle drei Mandatare der FPÖ.
Die FPÖ, so würde ich das interpretieren, ist da offensichtlich am falschen Fuß erwischt worden, vor allem Wilimski.
Harald Wilimski distanziert sich in einem Interview mit dem Sender Puls 4 zwar vorsichtig von den SS-Äußerungen des AfD-Manns.
Faktum ist, wo wir uns alle einer Meinung sind, dass das, was Karr gesagt hat, indiskutabel ist. Er hat seine Konsequenzen gezogen. Er ist dort nicht mehr im Bundesvorstand. Er nimmt sich komplett aus dem Wahlkampf zurück. Und ich gehe davon aus, dass er nicht Teil einer künftigen Allianz von uns sein wird.
Eine weitere Zusammenarbeit mit der AfD im Parlament will Wilimski aber, anders als seine Rechtsaußenpartner aus Frankreich oder Italien, nicht ausschließen.
Jeder fragt sich, warum das eigentlich passiert, weil man würde zunächst mal sagen, das widerspricht eigentlich den Versuchen der FPÖ, seit 10 Jahren im Europäischen Parlament endlich Boden unter die Füße zu kriegen.
Unser Kollege Thomas Mayer hat zumindest eine Theorie, warum sich die FPÖ an die Seite der AfD stellt und damit selbst isoliert.
Hinter beiden Parteien, der AfD wie auch der FPÖ, stecken sehr stark die Burschenschaften, die deutschen nationalen Burschenschaften, die Netzwerke, die sich daraus ergeben. Und die haben offenbar da stärker gegriffen als die rationale Überlegung, nämlich wie machen wir nach den Wahlen eigentlich weiter mit den anderen rechten Partnern aus ganz Europa in dieser vielfältigen Union mit so vielen Parteien und Strömungen und Richtungen.
Die große Frage ist nun, wie es nach den Europawahlen am 9. Juni mit den Rechtsaußenparteien weitergeht. Denn dort ist gerade einiges in Bewegung.
Marine Le Pen vom Rassemblement National hat nämlich nicht nur die Zusammenarbeit mit der AfD aufgekündigt.
Le Pen hat ganz offen ein Angebot an die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und deren Fratelli-Partei ausgesendet und gesagt, jetzt ist die Zeit, wo wir uns zusammentun müssen, um als rechte EU-skeptische, EU-kritische Fraktion in Europa, im Europäischen Parlament auftreten zu können.
Zur Erinnerung, Giorgia Meloni sitzt bislang nicht wie Le Pen in der radikalen ID-Fraktion, sondern in der Fraktion der nationalkonservativen Reformer. Also die rechten Parteien, die Putin kritisch sehen und sich pro-europäisch geben.
Jetzt will Le Pen offenbar gemeinsam mit Meloni ein neues Bündnis gründen. Auch das hängt natürlich mit ihrer anstehenden Präsidentschaftskandidatur in Frankreich zusammen. Le Pen will zeigen, dass sie auch konstruktive Politik machen kann.
Die Einladung von Le Pen ist insofern von einer gewissen Pikanterie, als sich dann natürlich die Frage stellt, wer führt denn dann diese Fraktion? Meloni oder Le Pen? Ja, zwei starke Frauen im rechten Lager, die eigentlich unterschiedliche Ziele vor Augen haben und auch unterschiedliche Programmatik im Programm haben, wobei beide natürlich rechts stehen, daran besteht ja gar kein Zweifel.
Die Frage wäre auch, wer dann noch in der Fraktion sitzt. Die AfD jedenfalls mit Sicherheit nicht. Das hat Le Pen ja schon mehr als deutlich gemacht.
Und die FPÖ? Die passt mit ihrer pro-russischen und anti-europäischen Haltung jedenfalls schlecht mit Giorgia Meloni zusammen.
Meloni ist eine der schärfsten Kritikerinnen Putins. Sie ist als italienische Premierministerin, das betone ich jetzt, sehr pro-europäisch, was das betrifft. Sie unterstützt die Sanktionen voll. Sie sucht die Nähe der Kommissionspräsidentin von der Leyen, wenn es um Migrationspolitik geht, um Pakte mit Nachbarstaaten in Nordafrika zum Beispiel. Die beiden sind sehr oft aufgetreten. Also Meloni hat eine ganz andere Vorstellung ihrer Rolle auf der europäischen Ebene.
Sowohl die AfD als auch die FPÖ stünden dann vermutlich isolierter. Wobei ein Freund bliebe vielleicht noch. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident.
Viktor Orban ist ein extremer, wahrscheinlich sogar der extremste Freund Putins innerhalb der Europäischen Union. Er torpediert als ungarischer Regierungschef permanent die gemeinsame Politik, die Sanktionen, die Ukraine-Hilfen, die Finanzhilfen, die Waffenhilfen. Also er passt sozusagen überhaupt nicht hinein in diese konservative Fraktion, wo scharfe Putin-Gegner und Russland-Kritiker sitzen. Also ich würde sagen, wenn Viktor Orban eine Fraktion sucht, dann wird er wahrscheinlich bei der FPÖ und bei der AfD landen. Da passt er sozusagen inhaltlich auch besser dazu.
Eine Fraktion aus FPÖ, AfD und Orban, vielleicht gemeinsam mit Abgeordneten aus kleinen Splitterparteien, wäre dann nochmal deutlich kleiner als die jetzige ID-Fraktion.
Das wäre maximal die sechst, wenn nicht gar die kleinste Partei, sogar noch hinter der Fraktion der Linken. Also de facto in der politischen Wirkung nahe der Bedeutungslosigkeit.
Es kann natürlich auch gut sein, dass Giorgia Meloni das Angebot von Marine Le Pen gar nicht annimmt. Dass die ID-Fraktion einfach weiter besteht, aber eben ohne die AfD. Allerdings ohne die Abgeordneten aus Deutschland wäre die Fraktion wohl auch deutlich geschwächt.
Die haben eben wahrscheinlich 15 Abgeordnete und die werden der Fraktion dann schon fehlen, wenn es darum geht, wie viel Redezeit, wie viel Geld und so weiter sie dann im neuen Europäischen Parlament bekommen.
Und dann wäre immer noch die Frage, wie sich in so einem Fall die FPÖ verhält. Ob sie in einer Fraktion ohne AfD bleibt oder ebenfalls ausscheidet.
Dann bliebe ja eigentlich nur der Status von Fraktionslosen. Und das hieße, selbst wenn die FPÖ, ich sage jetzt mal, sich verdoppelt, wonach sie im Moment aussieht, dann hat sie halt 6 fraktionslose Abgeordnete oder vielleicht sogar 7. Aber Fraktionslose sind in diesem Arbeitsparlament von mehr als 700 Abgeordneten vollkommen bedeutungslos. Haben überhaupt keine Chance, irgendwelche großen politischen Initiativen oder sonst was zu starten. Die fristen ein Mauerblümchen da sein.
Egal, welches Szenario am Ende eintreten wird, im rechten Lager im EU-Parlament zeichnet sich wieder einmal eine Neuorganisation ab.
Wo es gar nicht so leicht ist zu unterscheiden, wer gehört hier zu extrem rechts, antieuropäisch, wer ist unter Anführungszeichen nur konservativ und EU-skeptisch, aber bereit, mit anderen Fraktionen konstruktiv, partiell zumindest mitzuarbeiten. Das ist die ganz entscheidende und spannende Frage, die uns bei diesen Europawahlen begleiten wird.
Dieser Laden muss zusammenschrumpfen. Dieser Laden muss kleiner werden. Wir haben 705 EU-Abgeordnete, wo du die Hälfte nehmen kannst, streichen kannst und niemand gehen sie ab.
Anti-europäisch, extrem rechts. Mit diesem Image will jedenfalls Harald Wilimski die österreichischen Wählerinnen und Wähler bei dieser EU-Wahl überzeugen. Der FPÖ werden mit Wilimski an der Spitze immerhin 30% der Wählerstimmen prognostiziert.
Das bedeutet, das, wofür er steht, nämlich so dieses raubeinige, wir müssen den Einfluss der EU auf das Wesentliche beschränken. Das ist die Sicherheitspolitik, das ist die Migrationspolitik und im Übrigen soll sich die EU nicht in so Dinge wie Genderblödsinn oder Green Deal und sonstige Dinge einmischen, dass offenbar diese doch im Grunde genommen sehr EU-feindliche Haltung bei der Bevölkerung offensichtlich gerade gut ankommt.
Und glaubt man den Umfragen, dann werden nicht nur die Freiheitlichen in Österreich, sondern generell die Rechtsaußenparteien in Europa bei der Wahl am 9. Juni in vielen Ländern an Stimmen dazugewinnen. Und trotzdem sieht es ganz danach aus, dass das Bündnis der Antieuropäer im Parlament nach der Wahl geschwächt sein wird. Wie schon zuvor scheitern die Rechtspopulisten wieder einmal an ihren eigenen Zerwürfnissen und Widersprüchen.
Der große Traum von einer gemeinsamen, starken rechten Fraktion, die die Sozialdemokraten überholt, der scheint erstmal wieder in die Ferne gerückt. Einen wirklichen Grund zum Optimismus sieht unser Kollege Tom Meyer darin allerdings nicht.
Ich bin da vorsichtig. Warum? Es geht ja nicht nur darum, dass man formal im Europäischen Parlament zum Beispiel dominieren kann oder dass man Teil von Regierungen wird in einzelnen Nationalstaaten. Sondern die Rechten insgesamt haben eine andere Wirkung, nämlich eine Wirkung auf die Öffentlichkeit, über die Medien in der öffentlichen Diskussion.
Und die wird derzeit immer stärker von Parteien bestimmt, die gegen die EU-Stimmung machen.
Je schlimmer die Krisen und auch leider muss man sagen die Kriege in den letzten Jahren geworden sind, desto lauter werden die rechtspopulistischen Parteien, desto schriller wird der Ton.
Für unseren Kollegen ist es deshalb vor allem zentral, ob die proeuropäischen Parteien eine klare Mehrheit finden.
Das wird die entscheidende Frage sein, ob diese Mehrheiten ausreichend und gut abgesichert sind, damit man konstruktive Politik weiter betreiben kann. oder ob es insofern einen Rechtsruck geben wird, wo dann Destruktion, Störung, auch durch mehr Redezeiten im Parlament zum Beispiel, stärker möglich sein wird, als das bisher der Fall sein wird.
Was Harald Wilimski betrifft, so hat er einmal mehr gezeigt, wofür die FPÖ steht. Dass die Partei ihre Nähe zum Rechtsextremismus nicht versteckt, sondern auch über die Grenzen Österreichs hinaus verteidigt.
Anders als andere rechtspopulistische Parteien in Europa versucht die FPÖ gar nicht erst, gemäßigter aufzutreten. Lieber sucht sie die Nähe zu ihrer radikalen Schwester, der AfD. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast? Wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sandra Sperber, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba. Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
Und warum wird alles immer teurer?
Ich bin Tobias Holub.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.